Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von AC/DC bis Simmers Hole.
Ahoi, moin Lars.
Moin, moin, moin.
Moin, moin, moin.
Prost.
Cheerio, Miss Hofje.
Heute haben wir das Topic Besetzungswechsel.
Spannend.
Genau. Arbeitstitel war ursprünglich: Welches Bandmitglied lässt sich am leichtesten austauschen und warum? Das ist natürlich ein bisschen sperrig für einen Folgentitel. Deswegen
Besetzungswechsel tut's auch.
Da kann man sich was unter vorstellen. Was hast du denn in letzter Zeit so gehört? Oder fange ich an? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ich fange jetzt einfach an. Ich habe aktuell auf Heavy Rotation Folterkammer.
Da hast du schon mal von erzählt.
Ja.
War das on-air oder off-air?
bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Auf jeden Fall höre ich im Moment Weibermacht von Folterkammer, eine Band aus New York. Mhm. Ich würde es mal nennen, so eine Mischung aus Black Metal und Operette.
Da hast du im Dschungel von erzählt, als wir da rumsaßen.
Und stimmt. Genau, als wir da noch so unser Aftershow-Bierchen hatten
quasi. Genau, ja.
Ja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das richtig cool oder einfach nur interessant finde. Die Sängerin muss...
Aber wenn du es viel hörst, dann magst du es.
Es ist auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall spannend. Die Sängerin, weiß nicht, ob die einen deutschen Hintergrund hat oder ob das tatsächlich eine Deutsche auch ist. Auf jeden Fall ist das sehr akzentfrei, das Deutsch. Da gibt es dann so schöne Sätze wie Hoppe, Hoppe, Reiter, wenn sie peitscht, dann schreit er. das ist ganz witzig, das ist so ein bisschen...
Angesext.
Das definitiv, also hat eben so ein bisschen so diesen devoten oder auch Sadomaso-Hintergrund.
Okay.
Also ist unterhaltsam, ist fett produziert auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Höre ich gern.
Folterkammer.
Folterkammer mit Weibermacht.
Spannend. Ja, wo du das gerade sagst mit devot und so. Vorletztes Wochenende waren wir ja bei Depeche Mode.
Ah ja, die Devotees.
Mit den Devotees, genau. Wer es nicht weiß, so nennen sich die eingefleischten Depeche Mode-Fans. Und
also alle in der Halle außer Lars.
Ja, und das war einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Konzert.
Das glaube ich
das
sofort.
Das muss man ganz wirklich einfach so sagen. Die Ausstrahlung von den Jungs auf der Bühne ist tatsächlich auch da.
Ja, vor allem von Dave.
Und man kann halt auch einfach merken, die ganze Infrastruktur dieser Band und halt auch die Jungs selber, die spielen einfach seit 30 Jahren Stadien.
Ja.
Die wissen ganz genau, was und wie sie es zu tun haben, so eine große Masse in die Hand zu nehmen. Ich meine, die werden dann natürlich auch wohlwollend aufgenommen, so ist es ja nicht, aber trotzdem...
Das machen die seit 40 Jahren.
Genau, ja, oder seit 40. Das ist wirklich, eine richtige Lektion. So macht man große Stadionmusik.
Haben wir doch letzte Folge gehabt, die Ausstrahlung, die Attitüde. Und
richtig, genau.
Das, also Dave Gahan, der hat Attitüde.
Der leckt
mich am Arsch. Der explodiert ja quasi.
Der Typ ist die große Pose.
Ja. Ja.
Das ist echt abgefahren. Das fand ich schon sehr, sehr gut.
Allerdings.
Aber ja, Depeche Mode läuft bei uns hier im Haushalt sowieso ständig. Von daher habe ich das jetzt auch nicht ausgewählt. Sondern du kannst dich bestimmt daran erinnern, wir hatten mal eine Folge, wo wir über Bands reden, die wir so gar nicht mögen.
Oh ja, ja.
Und die alle anderen mögen oder
richtig,
so.
Richtig, ja.
Und du hattest da Rush genannt.
Ja.
So. Und ich habe damals schon erwähnt, so, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich damit einsteigen kann, weil ich von Rush nicht so wirklich viel kannte. Und in dem Zuge habe ich mir dann tatsächlich mal ein bisschen mehr von Rush angehört.
Okay.
Und vor allen Dingen habe ich mir auch die Doku angeguckt von Sam Dunn.
Okay, das ist natürlich geil.
Die Beyond the Lighted Stage.
Ja.
Die Doku ist einfach, ja, Sam Dunn.
Sam Dunn, müssen wir nicht sagen.
Fantastisch, also, ja. Super geil. Und danach hast du auch wirklich Bock, die Mucke zu hören. Und was auch sich wirklich lohnt für den Einstieg, man kann sich es auf YouTube reinziehen, die Aufnahme von Rush in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Das ist wirklich hochinteressant, sich anzugucken, weil die von Dave Grohl und, wie heißt der Schlagzeuger noch, der leider letztes Jahr gestorben ist, von Foo Fighters.
Taylor Hawkins.
Die beiden haben die Laudatio gehalten. Okay. Und allein die Laudatio, da denkst du schon, ist mir scheißegal. Ich habe, auch wenn ich die Band noch nie gehört habe, ich bin ab jetzt riesengroßer Fan. Das haben die Jungs einfach echt drauf. Ja, ist für dich nichts.
Nee, ist einfach, die haben ein paar, also die haben tatsächlich, auch wenn sie wollten, konnten sie ja wirklich catchy und radiotaugliche Songs spielen.
Ja, und auch selbst die sind ja mit so ein paar Ausnahmen, sowas wie Working Man auf dem ersten Album, das war ja so deren Durchbruch, vor allen Dingen in den Staaten.
Da bin ich übrigens gerade sehr gespannt, weil ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube diese Woche, ich glaube gestern sollte die rauskommen, ich bin mal gespannt. Also wir greifen jetzt ein bisschen vor, weil wenn wir aufnehmen, ist natürlich noch nicht der 6. März. Aber ich meine, am 6. März soll...
Wahrscheinlich am 8. März.
Ja, bin ich mir nicht so sicher, weil das nur so ein digitales Ding ist. Ach so. Auf jeden Fall. Prong haben angekündigt, eine Coverversion von Working Man zu veröffentlichen.
Ist aber auf der aktuellen Scheibe schon drauf.
Echt? Habe ich mir nicht angehört. Verdammt.
Doch, als wir damals...
Haben wir über Working Man gesprochen? Ich glaube, da hatte ich da schon nicht auf dem Zettel, dass die genau, da einen Coversong drauf
Genau. Da ist zumindest auf der Version, die man bei Spotify hören kann, da ist Working Man mit drauf.
Habe ich mir immer noch nicht angehört.
Ist cool.
Hab mir extra, wir hatten ja neulich auch die letzte Platte, die wir gekauft haben, war die dabei. Ich habe immer noch nicht drauf geguckt, ob auf der LP Working Man drauf ist.
Na, jedenfalls, also... bei Rush so Sachen rauszunehmen. Ja, die Sachen, die einen als erstes, klar, Tom Sawyer kennt man und der Song ist auch geil, oder? Der oder magst ja, du den auch geil?
Der ist brutal gut, da müssen wir nicht drüber reden.
Spirit of Radio, Flight by Night, das sind so Sachen, die da kommt man schnell rein.
Ja. Aber dann hört es bei mir eben auch sehr schnell wieder auf.
Aber sowas wie 2112, so die quasi die ganze A-Seite der 2112 Platte, das ist halt einfach, da muss man sich sehr reinarbeiten und man muss das auch ein bisschen wollen. Aber
nee, muss man nicht.
Nee, man muss es wollen, um es dann irgendwann gut zu machen. Es muss total auf einem wachsen.
Aber ansonsten, das ist tatsächlich, das ist mir zu anstrengend. Das ist dann wieder...
Die haben zwischendurch wirklich richtig so super anstrengende Sachen. Ja. Wo ich dann aber wirklich sagen muss, ich finde das unterhaltsam und mich macht die Mucke irgendwie glücklich. Ich kann das nicht anders sagen. Auch dieser Sound von seiner Stimme, die ist ja wirklich unique. Sag ich jetzt mal. Da steht und fällt es dann halt auch so ein bisschen mit. Wenn man sich an den Sound der Stimme nicht gewöhnen kann, dann wird Rush auch nie deine Band.
Ich mag diese Tonlage schon nicht so. Das ist mir also, ich brauch's dann doch ein bisschen tiefer.
Ja, obwohl du hörst ja auch viel Heavy Metal, Power Metal. Da ist es dann ja wieder kein Problem. Tue ich nicht.
Also es ist tatsächlich auch... Also ich tue mir tatsächlich immer oft zumindest schwer mit diesen, ich nenne es ja auch liebevoll, Eierkneifer-Metal.
Ja, ja.
Also ich kann mir eben auch echt nicht lange am Stück sowas wie, also selbst sowas wie Priest kann ich mir nicht lange am Stück reinziehen. Okay. Oder bestes Beispiel jetzt, wir haben in der letzten Folge, habe ich ja schon erwähnt, dass ich bei Night Eternal und Lucifer war. Mhm. Und da haben wir auch Attic gespielt zum Beispiel.
Oh ja.
Fantastische Band und jeder, der irgendwie Bock auf Merciful Fate und King Diamond hat, dem lege ich ans Herz, hört euch Attic an.
Ja, absolut. Also die haben mittlerweile ja auch einen ganz guten Status und den haben sie auch völlig zurecht.
Und es tut mir, also es tut mir wirklich leid. Also ich stehe da und denke, das ist musikalisch wirklich geil, aber ich ertrage diesen Gesang nicht lange.
Ja.
Also ja, ich musste da echt nach 3 Songs rausgehen, weil das kann ich nicht.
Ja, dann ist das halt so. Und bei Rush, wie gesagt, irgendwas hat die Mucke an sich, die das schockt. Und auch wenn die dann so richtig ausrasten und wirklich anfangen, musikalisch rumzunerven, selbst das nehme ich irgendwie wohlwollend.
Ich sehe gerade Lars Augen leuchten.
Ja, das ist irgendwie ist es geil. Und ich bin auch kein großer Prog-Fan, aber und weil es halt so extreme Outsider-Mucke ist. So. Du bist nicht cool. Zumindest nicht in den 70ern, wenn du mit einem Rush-Shirt auf dem Schulhof gestanden hast. So. Dann haben sie dich alle blöd angeguckt.
Würde ich heute noch machen.
Siehst du.
Nein. Also
jedenfalls, ich habe viel Rush gehört.
Die haben auch ein schönes Logo. Also das kann man sich gut angucken. Aber nee, da wird nichts für mich. Aber schön, dass du deine Freude dran hast.
Mir fällt gerade ein spitzen Übergang ein.
Oh, und zwar, jetzt wird's gefährlich.
Es gibt Gerüchte, dass Rush nochmal auf Tour gehen mit einem anderen Drummer.
Muss ja, weil verstorben.
Richtig. Und dann kommen wir quasi fast nahtlos zum Thema Besetzungswechsel.
Ja.
Das zieht sich ja durch die ganze Rock'n'Roll-Geschichte durch. Eine der Bands, die es bestimmt am erfolgreichsten geschafft haben, vor allen Dingen einen Frontmann zu ersetzen, sind der AC/DC.
Absolut. Also ich meine, das ist ja so das Paradebeispiel, weil gerade Frontmann, denke ich, ist einfach das, was mit Abstand am schwersten zu ersetzen ist. Nicht unbedingt nur, weil er das Gesicht der Band ist, sondern einfach eine Stimme. Also A, weiß ich nicht, ob man überhaupt versuchen sollte, bei einem Sänger die Stimme zu imitieren, um den zu ersetzen. Und B, ist es einfach tatsächlich das, was eine Band unique macht, was eine Band ausmacht.
Ja, das kann funktionieren, aber wirklich dann eher auch nur, wenn der neue Sänger selber auch eine Persönlichkeit ist.
Also ich weiß nur 2 Bands, bei denen es wirklich hervorragend geklappt hat und beim Sänger und das sind AC/DC und Cannibal Corpse.
Und Iron Maiden.
Ja, Iron Maiden ist tatsächlich schon streitbarer. Also das ist tatsächlich, weil Iron Maiden, da reden wir im Grunde genommen auch von 3 Sängern.
Stimmt, ja, okay, ja, richtig.
Und es gibt eben, gut, ich meine, gut, hast du bei AC/DC hast natürlich auch viele, so alles nach Bon Scott ist dann klar. Ja. Das hast du aber auch extrem bei Maiden. Also du hast ganz viele, die eben diese, ich nenne es mal eher so Punk-Ära mit Paul Di'Anno.
Das wirst du bei Corpse auch haben?
Ja, aber ich glaube tatsächlich, also bei AC/DC und bei Corpse echt noch deutlich weniger als bei Maiden.
Meinst du? Kann ich gar nicht so einschätzen. Es ist möglich. Aber ob das jetzt mehr oder weniger oder ob das wirklich so viel mehr ist, kann ich gar nicht sagen.
Also
auf alle Fälle gibt es da auf alle Fälle immer einen Schnitt. Also wenn der Frontmann ausgetauscht wird, gibt es auf alle Fälle immer ein Vorher und ein Nachher.
Das ist wirklich eine unterschiedliche Ära.
Genau. Und das ist jetzt tendenziell wäre es nicht so, oder tendenziell ist es nicht so, obwohl das ist eigentlich kein gutes Beispiel, was ich gerade sagen will. Als mit die 3 Bassisten von Metallica, das sind auch verschiedene Zeitabschnitte.
Ja, also das ist tatsächlich auch ein sehr sensibles Thema, finde ich. Also ich meine, aber da ist eben auch
ins Thema rein.
Definitiv, das gehört unbedingt ins Thema rein. Wobei da auch eben jeder nach Cliff Burton es super schwer hatte.
Auch bei der Band selbst, ne?
Ja, gut, ich meine, Rob glaube ich tatsächlich bei der Band selbst nicht. Aber
der hat sogar 1 Million Dollar bekommen zum Einstieg.
Aber es ist eben, also gerade bei Rob hat man eher das Gefühl, das ist jetzt noch so ein Mitspieler. Der hat eben seine Millionen gekriegt, damit er seine Schnauze hält und spielt.
Hartes Urteil, aber ja, gut. Ne, kann man so empfinden, ja.
Natürlich ist es hart und die geben ihm ja auch genug Fläche so, aber das ist eben auch eine andere Phase der Bandgeschichte. Ja, also ich meine, das ist eben auch noch so ein Punkt. Das ist ja immer klar, dass die Bands am Anfang, wo sie noch so in der Findungsphase sind und wo sie ihren Sound kreieren und wo du auch noch viel mehr Einfluss hast auf den Sound der Band.
Ja.
So nach, keine Ahnung, wie viel 100 Millionen verkauften Platten, da musst du nichts mehr neu erfinden.
Ja, aber jetzt haben wir natürlich dann erstmal die ganz großen Beispiele herangeholt. Aber wenn man mal eine Stufe weiter nach unten geht, finde ich, ist ein interessantes Beispiel Paradise Lost. Also die haben für mich auch, der erste Schlagzeuger, der ursprüngliche Schlagzeuger, der war ja nie so richtig gut, aber der hatte einen ganz eigenen Stil.
Ja.
Und jetzt haben sie ein Schlagzeug, ich glaube mittlerweile haben sie auch schon wieder den nächsten, aber das sind dann einfach, in Anführungsstrichen, nur gute Schlagzeuger. Ne? Also das sind einfach Schlagzeuger, die ihren Job sehr, sehr gut machen. Der erste Schlagzeuger, der vermeintlich nicht so gut war technisch, der hat aber ganz viel Einfluss auf den Sound der Band gehabt.
Aber ganz ehrlich, wie viele Leute
nehmen
das richtig, wahr? Wie genau. Viele Leute interessiert das? Also und das finde ich eben so spannend. Also Ich frage mich eben, warum es bei manchen Bands eben so ein Riesenthema ist und ein Riesenfass aufgemacht wird. Und ich könnte dir nicht mal sagen, wie viele Schlagzeuger in der Zwischenzeit bei Paradise Lost waren, weil es mich nicht interessiert.
Ja, ja, ja. Aber trotzdem.
So. Und auch bei Sodom zum Beispiel, also selbst wenn so ein prominentes Gesicht wie Husky ausgetauscht wird, da spricht kaum einer drüber. Wenn er klar.
Als akut war, hat man da viel drüber gesprochen.
Als Tom die ganze Band ausgetauscht hat, da wurde drüber diskutiert. Aber das nicht, dass ein Bandmitglied ausgetauscht wird, das ist bei Sodom normal.
Ja.
Ja, aber es ist eben spannend, dass so ein Thema bei Sodom oder auch bei Creator, wie oft haben die Bandmitglieder ausgetauscht, dass es bei denen eine ganz andere Gewichtung hat als bei Slayer oder bei Pantera.
Ja. Auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Das finde ich super interessant und ich weiß auch nicht, inwieweit ich das nachvollziehen kann oder möchte. Also auch bei Motorhead zum Beispiel war es auch nie so ein Problem.
Ja, weil man halt dann diese, man hatte da dann, und das ist bei Sodom ja ähnlich, man hat einfach diese eine Riesenpersönlichkeit vorne stehen als Frontmann, der einfach auch ganz schon ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann ist es zwar immerhin noch, aber auch eigentlich nur zweitrangig, wer dann links und rechts oder hinter ihm steht, ne, arbeitet.
Ja, weiß ich nicht. Also meinst du aber, dass es bei einer Band wie Pantera zum Beispiel gleichmäßig auf vier Personen verteilt war? Das würde ich so auch nicht stehen lassen.
Nee, aber da hatte schon dadurch, dass Dimebag Darrell halt selber auch so eine Riesenpersönlichkeit war, wäre er nur dieser technisch gute Gitarrist gewesen, hätte man ihn durch einen anderen guten Gitarristen ersetzen können.
Ja.
Aber dadurch, dass er halt auch so eine Riesenpersönlichkeit war auf und auch hinter der Bühne, war es dann halt nicht möglich.
Das wäre eben jetzt der nächste Punkt. Also es wurde ja unwahrscheinlich laut und viel diskutiert jetzt über die Reunion von Pantera und das Auftreten jetzt mit Charlie und mit Zach. Wenn die beiden Abbotts nicht verstorben wären, und die trotzdem mit diesem Line-Up-Wechsel aufgetreten wären.
Lass mich
das ganz kurz zu Ende führen. Und hätten erstmal hinter einem Vorhang gestanden und hätten gezockt.
Ja.
Und ich sag dir, die ganze Halle hätte gekocht und hätte das hart abgefeiert. Bis der Vorhang runtergeht und die sehen, da stehen zwei andere.
Ja, kann sein. Durchaus so, möglich.
Und das ist eben das, was ich so erstaunlich finde. Warum geht es, also gerade bei so einer Band wie Pantera, warum ist das nicht okay, dass zwei Bandmitglieder, die noch leben, quasi mit ihren Songs, an denen sie maßgeblichen Anteil haben, noch Geld verdienen wollen. Warum sollen die eben jetzt sagen, ah nee, tut uns leid, die anderen beiden sind tot, dann wir sind noch jung, aber dann verzichten wir auf unsere Kohle. Wir machen
also das ist dann, da kommen wir dann wirklich in den Bereich der Glaubensfrage, ne? Also
ja, aber ich finde das eben schon spannend. Also
das Auge und das Herz hört halt dann eben doch mit, ne? Also was heißt eben doch, das ist einfach super, super wichtig.
Ja, aber ich finde dann auch interessant eben tatsächlich die Leute, die dann diesen Moralapostel spielen und sagen, ah, das geht gar nicht, sind dann eben auch meist die Typen, die Originalband gesehen haben.
Ja,
und dann sein, quasi oder? Den Leuten, die diese Band nicht gesehen haben, quasi vorschreiben wollen, ja, also das, was ihr euch anguckt, ist totale Grütze.
Ja. Das kommt dran auf an, wer das macht. Also so manchen, der das eventuell machen könnte, da würde ich dann auch nicht gegen anreden. Aber ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Und wie ist das denn dann, wenn man, so ich bin ja jetzt eben von ganz oben, von der ganz großen Band auf Paradise Lost runter und wir sind jetzt so in dem Gefilde. Wie ist das denn bei Underground-Bands? Die man irgendwie mal irgendwo gesehen hat, dem man dann auf Social Media folgt und die man dann irgendwie cool findet. Ist einem das dann egal, ob da ein Besetzungswechsel stattfindet oder hat das dann genauso viel Einfluss auf einen selbst und auf das Hörvergnügen, als wenn das eine große Band macht?
Ich glaube tatsächlich, dass das genauso ist. Also
Prost.
Weil Prost. Weil das Ding ist ja einfach, wenn du Fan bist, spielt ja keine Rolle, wie groß die Band ist. Mhm. Du identifizierst dich ja trotzdem, entweder mit einem Bandmitglied oder mit der ganzen Band.
Ja.
Und das ist dann schon scheiße. Also wenn ich mir jetzt auch so Bands jetzt hier aus dem lokalen Umfeld angucke, also wenn ich jetzt bei Mount Atlas dann plötzlich einen anderen Sänger hätte oder selbst wenn es ein anderer Schlagzeuger ist, wo man ja sagt, okay, also musikalisch lässt sich das vielleicht...
Hast du genau die ausgesucht, die man nicht ersetzen kann.
Alle anderen schon. Auf den Remper an der Gitarre kann ich verzichten. Nein, aber ne, also natürlich macht das was mit einem und ja. man findet das nicht geil. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, ich meine, es gibt so viele Bands über diese ganzen Jahre, die auf allen möglichen Positionen irgendwo was ausgetauscht haben und man hört ja nicht plötzlich auf, diese Band zu hören.
Ja. Wie hast du es denn mit dem Phänomen, was ich immer interessant finde, wenn eine Band, es gibt diese Band und die haben auch ihre festen Musiker, aber die gehen auf Tour und eine von den Mitgliedern kann einfach nicht, ne?
Ja.
Was ja in diesem Hobby- beziehungsweise semi-professionellen Bereich da schon öfter mal vorkommt. Dann haben die dann halt Session-Musiker. Das macht man mit dem Frontmann nicht unbedingt, aber an den Instrumenten ist das ja gang und gäbe, ne?
Klar.
Bist du dann enttäuscht, nicht die richtige Band zu sehen?
Also ich glaube, also bei kleineren Bands macht es, glaube ich...
Ich bin mir da auch unsicher.
...nicht so viel aus. Bei großen Bands kommt es tatsächlich darauf an, wie sie das lösen. Ob sie da jetzt tatsächlich irgendwie so einen gebuchten Studiomusiker auf die Bühne holen, wo du dann eben siehst, okay, jetzt weiß ich, warum du Studiomusiker bist, weil du bist steif wie ein Brett auf der Bühne und das funktioniert einfach nicht. Oder es gibt ja genug Lösungen, wo du sagst, Alter, keine Ahnung, Scott Ian fällt aus und Andreas Kisser kommt dafür auf die Bühne.
Ja, genau. Ja, ja. Sowas ist dann auch richtig spannend.
Und
ja.
Dann sagst du dann eben, okay, also das ist jetzt eben mal eine einmalige Sache. Wann sehe ich eben so eine Konstellation? Und meistens hast du dann ja noch, dass dann eben aus Dank dafür, dass der da mitspielt, auch noch ein Song von der Band, von dem Musiker gespielt wird.
Ja, dann hast du noch richtig was zu erzählen in der Artikel.
Und das macht Spaß. Und ich habe eben auch diesen Riesenaufschrei damals nicht verstanden, als AC/DC gesagt haben, okay, wir ziehen unsere Tour durch. Brian Johnson kann nicht, Axl Rose macht das.
Ja, das war schon absurd. Und ich war tatsächlich einer, der da mitgemeckert hat. Und im Nachhinein habe ich wirklich viele Leute sagen gehört, so, Alter, das war total geil, was er da abgezogen
das
hat.
Das war auch total geil. Ich meine,
ach stimmt, du hast ihn auch gesehen.
Ich habe das auch gesehen. Ich muss sagen, ne, ich meine, natürlich klingt es total merkwürdig, wenn er die Songs von Brian Johnson singt.
Ja.
Aber die Songs von Bon Scott zum Beispiel hat er viel geiler gesungen als Brian Johnson.
Ah, okay.
Ja, da hast du eben auch gesehen so oder gehört, dass er da eben auch wirklich leidenschaftlich rangeht an diese ganzen Nummern. Und er hat eben auch eine ganz andere Interaktion mit dem Publikum gehabt. Weil Brian Johnson und Interaktion mit dem Publikum gab es nicht.
Ja, doch schon.
Ja, geskriptet. Also das
ja,
war
genau. Das ist halt mehr so eine Theateraufführung und jetzt mache ich das, jetzt mache ich dies. Genau,
und das war eben bei Axl Rose anders. So. Der hat eben wirklich, da gab es wirklich eine Interaktion.
Okay.
Na, das war bei Brian Johnson nicht. Der hat eben gewunken und irgendwie, hello, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, in welcher Stadt ich gerade bin. Mhm. Und das war es dann ja. Also mehr hat er ja nicht stattgefunden. Und ich muss tatsächlich sagen, solche Lösungen finde ich dann ganz cool. Und das gibt es ja auch bei regionalen Bands, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, wenn dann was haben wir denn hier, N-Seeker, keine Ahnung, habe ich zwar noch nie erlebt, aber wenn da jetzt einer ausfallen würde und dafür einer von Milking the Gold Machine auf die Bühne kommt ist ja alles denkbar. Und
dann ist es vielleicht sogar so, dass man auf einem niedrigeren Niveau, nee, das stimmt eigentlich auch nicht, ich wollte es gerade so zusammenfassen, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, aber so eine temporäre, wenn es temporär ersetzt wird und vor allen Dingen dann von einem Musiker von einer anderen bekannten Band, die vor allen Dingen auf demselben Level sind, dann hat man da eher Spaß dran, aber... Ja, wenn dann natürlich der Lieblingsmusiker, der Musiker, mit dem man am ehesten relaten kann von dieser einen Band.
Das ist
wenn ganz der schwierig. Ausgetauscht wird, das ist natürlich echt traurig.
Das ist ganz schwierig, also weil irgendwo hast du ja in jeder Band irgendwie einen Musiker, mit dem du dich identifizierst und das ist ja auch nicht bei jedem der gleiche.
Genau.
Ja, es sind natürlich meistens tendenziell eher so die Sänger oder Gitarristen, wo der Fokus drauf liegt. Aber das ist ja jetzt nicht die Norm. Also es gibt ja genug Bands, wo du dann sagst, die haben einfach einen tierisch geilen Schlagzeuger oder whatever oder eine Bassistin oder keine Ahnung was. Und klar, also in dem Augenblick, wo dann eben dein Lieblingsmusiker aus dieser Band ausgetauscht wird, das ist natürlich, da verlierst du dann eben auch Fans.
Ja.
Das ist ganz klar.
Gibt es Posten in Bands, die man leichter, also jetzt abgesehen von Frontmann, aber ich überlege gerade, ob man es an einem Instrument irgendwie festmachen kann. Ich glaube nämlich nicht. Also gut, bei einem Lead-Gitarristen ist das halt auch noch immer so ein Ding, aber da kommt es ehrlich gesagt auch drauf an.
Also ist, glaube ich, ganz schwer, sowas pauschal zu sagen, weil
das stimmt.
Der Sound einer Band kann ja auch durch verschiedene Instrumente gesteuert sein.
Was natürlich super schwierig wird, ist, wenn bei einer Band der Hauptsongwriter ausgetauscht wird.
Ja.
Das kommt ja schon mal vor.
Nehmen
wir mal an, bei Overkill wird der Bassist ausgetauscht werden. Ne? Wie heißt der denn gleich nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber das ist ja so der Hauptsongwriter, so der schmeißt die meisten Riffs da in Proberaum und wird man den plötzlich austauschen. Natürlich ist es möglich, geile Thrash-Riffs zu bauen, aber ich glaube, Overkill würden ihren eigenen Sound dadurch verlieren.
Ja, und das würde ich eben mal spannend finden, dass ob das der 0815-Fan, so wie ich bin ja kein Musiker, ob ich das hören würde.
Doch, das glaube ich schon. Das denke ich nämlich tatsächlich schon. Also selbst wenn man das nicht sofort beim ersten Mal wahrnehmen von einer neuen Scheibe sofort merkt, aber ich glaube, man nimmt deutlich mehr Vibe und Stimmung auf.
Ja, die Frage ist ja auch, wie hart der Bruch ist tatsächlich. Also,
würden die plötzlich New Wave machen?
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt nicht vom Stil her, sondern Weil oft ist ja einfach so, du hast noch Material liegen und sagst, okay, also wenn der jetzt raus ist, wir haben jetzt hier schon angefangen, wir arbeiten schon irgendwie fünf Songs haben wir jetzt schon mit dem Material ausgearbeitet, die machen wir jetzt weiter und fünf Songs kommen jetzt von dem neuen Songwriter.
Ja, ist alles sehr theoretisch, ne? Keine Ahnung, kann ich tatsächlich gerade gar nicht sagen.
Aber das ist eben, ich meine, wie viel Schiss haben wir gehabt jetzt bei AC/DC?
Ja.
Bei der Power Up.
Ja.
Ne? Als Malcolm dann einfach so als Rückgrat der Band quasi weggebrochen ist. Und was für eine geile Scheibe ist das geworden?
Das stimmt.
Also ich muss tatsächlich sagen, dass das so von den letzten
AC/DC-Platten
einfach eine der besten ist. Und ich feiere die hart ab und das habe ich nicht erwartet. Ich habe tatsächlich gedacht, das kann ja jetzt was werden ohne Malcolm.
Ja, das stimmt. Da bekommt man jetzt so richtig Standardkost.
Was mich aber interessiert, ist jetzt so aus einer ganz anderen Warte, wie ist denn als Musiker, wie stellt man sich denn, also kannst du dir das vorstellen, einen Musiker aus deiner Band auszutauschen?
Wir haben ja einmal einen Besetzungswechsel am Bass gehabt und weil Thomas der erste Bassist, das war einfach, sein Leben hat das nicht mehr hergegeben, in einer Band zu spielen, die halt auch öfter mal unterwegs ist. Und dann ist er schweren Herzens quasi davon zurückgetreten und haben einen musikalisch spitzenmäßigen Ersatz gefunden.
Aber menschlich ist er ein Arsch.
Nee. Das ist ein Spitzentyp. Der Vibe in der Band ist aber eine andere geworden. Der ist nicht besser oder schlechter, also wertfrei.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass die irgendwie was hat sich in diesem sozialen Gefüge, natürlich verändert sich das was. Das ist hochinteressant und ich kann dir auch tatsächlich nicht sagen, wie genau und was das genau ist. Das ist dann irgendwie diese Magie.
Ja.
Das hat dann auch Einfluss auf die Mucke und auf die Songs, die man schreibt und auf das, was dann letztendlich auf der Scheibe landet und auch auf die Konzerte, die man gibt. Also man meint dann doch tatsächlich, man ist dann noch überrascht, wie viel Einfluss gerade auch Rhythmus, die Rhythmussektion auf den Sound und auf die grundsätzliche Ästhetik von so einer Band hat. Also wir haben ein einziges Mal ein Konzert ohne Chore spielen müssen und der wurde halt von jemandem ersetzt, der halt der einfach gelernter Metal-Schlagzeuger ist.
Ja.
Ne? Der ist in diesem in diesem Metier oder in dieser Sportart auch sehr gut. Aber das, was Chore da gemacht, der ist komplett, also das konnte der überhaupt nicht. Also es gibt diesen Chore-Shuffle, den kann auch nur er spielen. So. Und wenn der ihn ersetzt hat, versucht hat zu shufflen, also da sind dir die Haare bei ausgefallen. Deswegen habe ich jetzt eine Glatze, wegen diesem einen Konzert. Ne?
Eine Liebeserklärung an Chore.
Ja, absolut. Also das, abgesehen davon, ist auch mein ältester Freund, abgesehen davon, dass ich natürlich sowieso menschlich sehr, sehr schätze, ist er halt auch einfach ein spitzenmäßiger Musiker. Der große Vorteil von ihm ist, dass er tatsächlich an erster Stelle ein Gitarrist ist. Und deswegen kann er sich halt beim Songwriting und auch sonst viel besser in die Lage von den anderen Musikern hineinversetzen.
Ja.
Und vor allen Dingen, der lässt einen ganz in Ruhe stimmen. Wenn Pause ist, der ist nicht am Rummachen und am Dengeln und am Machen und am Tun, der ist ruhig. Wenn wir Pause haben und er kann, der ist dazu in der Lage, hinter seinem Schlagzeug zu sitzen und nicht zu spielen. Und find mal einen Schlagzeuger, der das kann. So. Also von daher, wenn Chore irgendwann aufhören würde, Musik zu machen, würde ich auch aufhören. Da habe ich keinen Bock drauf.
Das ist mein Statement. Tschüss.
Tschüss.